Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ja, hier ist Breitband, allerdings heute nicht in ganz gewohnter Form, denn Breitband befindet sich eigentlich in der Sommerpause. Aber unser Name verpflichtet und wir wollen auch in dieser Pause das Internet betrachten, jetzt aber mal aus einer ganz anderen Perspektive. Unser Breitbandkollege Moritz Metz hat sich dafür auf die Reise gemacht und hat gesucht, wo das Internet lebt. Diese und nächste Woche hören wir seine Reise von hier bis Gibraltar und Kalifornien zu. Infos, Links und Bilder zum nun folgenden Sommerfeature gibt es auf breitband.deradio.de. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören hier in der kommenden Stunde.
Das Internet ist für uns alle.
Wenn öffentlich vom Internet gesprochen wird.
Und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern.
Dann schwingt sie oft mit, diese Unsicherheit.
Unserer demokratischen Grundordnung natürlich.
Da ist etwas in der Luft, das man nicht sehen.
Mit völlig neuen Möglichkeiten.
Nicht betreten.
Herangehensweisen, unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
Nicht anfassen kann.
Kurze Definition von Ihnen, was ist denn eigentlich das Netz?
Lebensraum.
Okay, vielen Dank.
Moin. So. Na dann mal rein.
Früher gingen wir da rein.
Ich bin drin.
Und wieder raus.
Excuse me.
Heute bleiben wir.
Drin.
Username.
Es steckt längst in uns.
Passwort.
Aber wo sind eigentlich
unsere Gedanken und unsere Musik?
Und wer checkt
unsere Fotos, unsere Videos und unsere Adressen?
So, was haben wir denn da? Eine Person aus Berlin. Männlich. Na super.
Wo das Internet lebt. Sendung von Moritz Metz.
Metz, 32, kommt aus Augsburg. Nach dem Abitur nach Berlin gezogen. Waldorfschüler, ach du Armer. E-Mail seit 17 Jahren bei Provider GMX, 438. Facebook-Freunde, Journalist in Berlin und Köln. Warum ist er eigentlich im X-Kiesko hochgespielt, hä? Aber ins Rechenzentrum sollte er nicht. Ja, da haben wir es ja. Teilt sein WLAN mit einer Nachbarin, die Vorfahren hat im Iran. Na, ist doch was. Und der verschlüsselt seine E-Mails, Mensch. Macht doch sonst keiner. Was ist denn los?
Kapitel 1. Besuch vom Telco-Klempner, oder? Das Netz beginnt hinter der Haustüre.
Das ist natürlich ein bisschen...
Ich bewohne ein Altbau-Mietshaus in einer kopfsteingepflasterten Straße im Norden von Neukölln. Die letzten Jahre sammeln immer wieder flinke Buddeltrupps, die hier die Bürgersteige öffneten. Sie hinterließen gelbe Glasfaserkabel, deren Enden in graue Kästen an den Straßenkreuzungen münden. Als ich mal den extra aus Süddeutschland herangezogenen Technikern beim Verbinden der Glasfasern zuguckte, schenkten sie mir ein kleines Stück von diesem Kabel als Souvenir. Internet, Fernsehen und Telefonie passt alles durch, sagten sie. Irgendwann waren die Arbeiten fertig und besonders schnelles Netz in meinem Kiez verfügbar. Ich bestellte einen solchen Anschluss.
Geht das, dass man das untere Teil aufmacht? Dass man da mal kickt, wo das Ganze durchgeht?
Zufällig habe ich das Aufnahmegerät umhängen, als der Fernmeldeklempner vorbeikommt. Ein freundlicher Berliner von der alten Schule, anstatt von einem eiligen Sub-Sub-Sub-Unternehmen. Seine Aufgabe, die sogenannte letzte Meile klarmachen. Diese 200 Meter Kupferkabel von dem Glasfaserverteilerkasten bis zu der Dose in meiner Wohnung. Diese letzte Meile besteht fast immer aus Kupferkabel und ist ein marktpolitisches Schlachtfeld. Die Deutsche Telekom besitzt eine Art Monopol auf ihre Teilnehmeranschlussleitungen und will sie ihren Konkurrenten nicht so günstig vermieten, wie diese gerne hätten. Dem Telco-Klempner war das aber egal. Er musste erstmal zur Dose, also unters Bett im Kinderzimmer.
Na, werden wir mal runterrobben. Mein Schaum ist hier mitnehmen und den Prüfer.
Zahnärzte lernen, jeden Handgriff im Mund des Patienten genau zu beschreiben. Das vermittelt Vertrauen. Ich freute mich nur über den Einblick und ließ das Aufnahmegerät laufen. Es kam darauf an, die richtige Leitungsader zu finden, mit einem speziellen Messgerät.
Mal sehen, wo die das hingefaltet haben. Hoffen wir mal.
Mit der Sonde verfolgen wir das Kabel durch Abstellkammer und Küche bis zu einem Loch in der Außenwand.
So, dann kommt es hier außen rein, dann geht es hier lang, dann geht es da durch die Kamera darüber.
Ah, oh, jetzt hört sich das hier besser an.
Schaut, und hier außen geht es halt dann runter.
Gut, dann werden wir auch unten im Signal.
Runter vom dritten Stock in den Hinterhof läuft mein zweiadriges Kabel zusammen mit immer mehr Nachbarskabeln in einen klapprigen Verteilerkasten, genau da, wo die Fahrräder im Weg stehen. Der Deckel des Verteilers ist mal abgefallen und er entblößt bunten Kabelsalat an nummerierten Klemmen.
Ah, boah, natürlich ist das hier nicht Punkt 13, sondern der heißt Punkt 11. Erstmal muss ich anrufen, das Bescheid sagen bei der Schaltstelle und dann geben die mir die richtigen Adern und dann wird das schon. Mhm. Guten Tag. Ich habe eine Einrichtung, so ein 910 VRLer, da stimmt die Führung zwischen KV und EV nicht. Der heißt 627-721.
Dank der piepsenden Telefonader-Wünschelrute und der Kommandozentrale am Telefon haben wir nach 10 Minuten den richtigen Draht gefunden und verfolgen seinen Lauf jetzt weiter vor dem Haus. Etwa 150 Meter den Bürgersteig mit dem Kopfsteinpflaster und den darunter vergrabenen Kabeln entlang, bis hin zu einer dieser grauen, äußerlich so unauffälligen Telco-Kisten namens Digital Subscriber Line Access Multiplex.
Das ist jetzt noch ein alter Kupferkasten, oder?
Genau.
Und der ist wiederum verbunden mit dem Glasfaserkasten?
Genau, da ist so ein Querkabel rüber.
Innen liegen bunte Kabel, Hunderte und Tausende, die Kabelzentrale des Straßenabschnitts. Fast ein Wunder, dass der nebenan laut arbeitende Minibagger noch keines hiervon gekappt hat. Als der Fernmeldemechaniker am Straßenrand zum Gaslötkolben greift und mit einer kleinen Flamme meinen Anschluss ans Weltnetz vollendet, begreife ich die physikalische Dimension erst so richtig. Mein neuer Netzzugang ist nicht Magie. Er ist Draht und Lötzinn, er ist Zeit und Schweiß und Lärm und Funkwellen. Die Anschlussbuchse unterm Bett im Kinderzimmer bei uns zu Hause, die sollte jetzt aber funktionieren.
So, dann werden wir mal kicken, was Ihmchen sagt. Drin gesteckt ist er. Ah, jetzt ist er auch dauernd grün. Na, das sieht ja schon ganz gut aus.
Also er sagt mir hier DSL bereit.
Na, das ist doch schon schick.
Der neue VDSL-Anschluss funktioniert natürlich prächtig. Und manchmal, wenn ich mit einem Nachbarn telefoniere, mit Amerika maile oder einen Radiobeitrag abschicke, denke ich an den gemütlichen Telefontechniker, an seine Arbeit und seine Worte.
Doch mal nicht meckern.
Bewegt sich westwärts in Richtung Berlin-Schöneberg. E-Mail-Kommunikation mit Martin Hase, 50. Professor für Linguistik an der Uni Bamberg, Mitglied der Piratenpartei, Vorstand im Chaos Computer Club, homosexuell. Den haben wir bestimmt schon auf dem Radar. Warte mal.
Kapitel 2. Neusprech. Oder sag mir das Passwort vom goldenen Herz.
Ja, ich lehne an einem Verteilerkasten der Telekom. An einem alten, da kann man noch schön dran lehnen. An dem neuen kann man nicht mehr lehnen, weil der so groß ist. Da kann man sich nur noch anlehnen, aber nicht mehr so die Hand drauflegen. Ja, das ist eben da, wo das Internet stattfindet.
Martin Hase ist Linguistikprofessor. In seinem Neusprechblog beschäftigt er sich mit Metaphern, mit Sprachumdeutungen und Vernebelungsworten.
Na, das Internet, also das ist ja auch eine Metapher, also Leben. Das Internet lebt ja nicht. Das Internet ist schon überall. Ich meine, das ist schon der Name Internet, also das Netz der Netze, die Verknüpfung von Netzen. Das zeigt ja schon, dass das immer irgendwo dazwischen ist. Das Internet ist heute allgegenwärtig und nichts geht mehr ohne Internet. Und von daher ist das Internet wirklich allgegenwärtig und hat insofern keinen Raum und eigentlich auch kein Leben.
Wir untersuchen die Namen der empfangbaren Funknetzwerke.
You shall not pass zum Beispiel. Hier ist jemand, der seinen WLAN schützen will. Apfelbaum 5.0, gut. Ja, Krongster Sachs ist natürlich auch sehr schön, ja. Occupy Gezi heißt einer hier. Yuka, also doch, Riedmanns Rückkehr zum Beispiel ist auch natürlich ein toller Name, literarisch. Naja, hier wohnen eben auch Literaten in der Gegend. Also mein WLAN-Name ist mit Bedacht gewählt. Für wenigen Leuten sagt es etwas. Also ist auch nicht besonders witzig in dem Sinne.
Was ist dein WLAN-Name?
Oracoro. Das ist das goldene Herz auf Esperanto.
Eine Referenz auf Per Anhalter durch die Galaxis. So ähnlich wie wir WLANs mit Namen versehen, um das Unfassbare greifbar zu machen, genauso tun wir, als wäre das Netz ein Ort.
Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
Mit diesem Werbespot bescherte Tennisstar Boris Becker dem Internetkonzern AOL Mitte der 90er fast eine 500.000 Neukunden innerhalb weniger Monate.
Bin ich da schon drin oder was?
Ja.
Ich bin drin.
Gut, was soll man dazu sagen? Ne? Also ich meine, da ist auch wieder die Ortsmetapher drin sein. Aber ich glaube, hier wird so ein bisschen auch mit, da wird sowas Sexuelles, glaube ich, impliziert. Bei Boris Becker in der Zeit dachte man ja immer an seine Sexaffären. Von daher spielt das mit Sicherheit eine Rolle bei dieser Werbung. Also es passt wirklich in die Zeit, da musste man sich einwählen, ne? Da ist das ja auch rein irgendwie und dann war man drin und dann ging man wieder raus. Ne? Und sagt ja, ich muss jetzt raus, also für offline.
Heute gehen wir kaum noch offline, wir bleiben einfach drin. Mit Flatrate und Smartphone, das schneller ist als der Desktop-PC von Boris Becker und meistens in unserer Hosentasche drin steckt.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Bei einer Pressekonferenz mit Barack Obama hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ein geflügeltes Unwort kreiert.
Neuland, und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
Bei den, Achtung Ortsmetapher, Netzbewohnern sorgte das Neuland für Spott.
Naja, also das Problem ist, sind zwei Probleme. Einmal die Sache mit dem Land. Das Internet ist ja kein Land. Und es ist eben auch nicht neu. Ich meine, das ist eigentlich das Besondere daran, dass sie jetzt sagt Neuland, nachdem eben schon vor 20 Jahren von der Datenautobahn die Rede war und vor mehr als 20 Jahren. Und dann eben 2009 vom rechtsfreien Raum. Also es ist ja doch die ganze Zeit schon vom Internet die Rede und plötzlich ist es Neuland. Also das ist natürlich ganz, ganz seltsam, denn es ist nicht neu. Und Neuland, das ist eben diese Vorstellung von den Pionieren, die da irgendwie ausschwärmen und dass es eben alles gefährlich ist und so und dass man erstmal was machen muss. Und das trifft es ja nun gar nicht.
27 Millionen Deutsche nutzen das Internet kaum oder gar nicht, twitterten tolerantere Stimmen zu Merkels Neuland-Metapher. Wenn das Internet also bei einem Drittel der Gesellschaft noch gar nicht angekommen ist, wie sinnvoll sind dann erst Worte wie die Cloud?
Ja, es ist auch eine schwierige Metapher. Also erstmal eine, die sehr entlegen ist, die eigentlich nichts erklärt. Ich denke, das ist vor allen Dingen eine Metapher, die da Dinge verschleiern soll. Also dass meine Daten halt irgendwo auf Servern in den USA sind und so, das merkt man dann nicht mehr, wenn gesagt wird, naja, das ist halt in der Cloud. Und weiß man gar nicht mehr so genau, wo es eigentlich ist.
Kapitel 3. Rohrpostmetaphorik, oder? Das Internet ist eine Reihe von Abflussrohren. Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Früher konnten Bürger hier kostenlos mit den USA telefonieren, zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Heute hängen an den Decken 1,2 Kilometer gelbes Abflussrohr, das Okto P7C1 Rohrpostsystem.
Central Station.
Hallo, hier ist Station Nummer 5. Ich hätte gerne eine leere Kapsel, bitte.
Station Nummer 5 hätte gerne eine leere Kapsel, bitte. Alles klar.
Dankeschön.
Das Fräulein vom Amt hat hier eine männliche Stimme hier auf der Transmediale. Und was ich hier gerade ausprobiere, ist das große Rohrpostsystem. Ich stehe hier unten im Keller des Haus der Kulturen der Welt vor einer Art Konsole, vor einem grauen Kasten mit einer kleinen Klappe. Wenn ich diese kleine Klappe öffne, oh, da kommt schon die Kapsel. Da kommt ein Geräusch raus. Das ist also eine Art Konsole, ein Kasten mit einem darunter gebauten Korb. Und in diesem Korb ist jetzt über das gelbe lange Rohr, das meine Station Nummer 5 mit dem Rest des Netzwerks verbindet, eine bierglasgroße Pappkapsel angekommen mit zwei Plastikdeckeln. Und in die kann ich jetzt wieder was reinlegen. Ein Zettel schreibe ich jetzt mal drauf mit dem Kugelschreiber. Breitband ist besser. So, jetzt mache ich den Deckel zu und lege die Kapsel oben in ein Fach ein. Jetzt ist die Kapsel da drin und ich rufe nochmal an bei der Station.
Hey ho!
Hallo, ich habe eine Kapsel und möchte die gerne schicken zur Nummer 4, bitteschön.
Ja, und wo bist du?
Ich bin bei der Nummer 5.
Also von 5 zu 4?
Genau.
Alles klar, alright.
So, jetzt muss man erstmal warten, bis die Station... Ah, jetzt wird hier angesaugt. Und mit einem Affenzahn zischt die Kapsel weg und geht jetzt über die Zentralstation hoch zur Nummer 4, zur Garderobe. Da gucke ich jetzt auch mal hin. So, Rohrpost-Anlandestation ist die Nummer 4. Jetzt hier hat es gerade geklackt. Hier ist jetzt wieder meine Kapsel. Der Zettel ist auch wieder da. Breitband ist besser. Jetzt bin ich mal zu der Zentralstation gelaufen, die man sich glücklicherweise auch angucken kann. Und hier hantieren mehrere Helfer mit diesen Kapseln, die an einer zentralen Stelle ankommen. Es rauscht kräftig. Bei mir ist jetzt auch Baruch Gottlieb, der hat sich das mit anderen Freunden und Kollegen ausgedacht.
Baruch Gottlieb, Kanadier, Bürger der Telekommunisten, nicht bei Facebook, kommuniziert auch verschlüsselt, Kurator, Künstler.
Wie funktioniert das jetzt hier?
Wie Sie sehen von der Seite, hinter dieser sehr schöne 60er-Jahre-artige Nutzerfläche, verstärkt sind zwei Staubsauger.
Jetzt hören wir die auch.
Herkömmliche Staubsauger, die man im Baumarkt kaufen kann.
Und die blasen jetzt die Kapseln von dem einen Schlauch in den anderen rein und die Helfer müssen sozusagen den Übergang schaffen.
Genau, die machen eine Verbindung zwischen einer Staubsauger drückt nur und die andere zieht nur. So, man muss hier so schalten, ob man eine Kapsule empfangen möchte oder schicken möchte.
Drittklässler und ihre Kunstlehrerin probieren die Rohrpost aus.
Wir gucken hier uns an, wie das mit Computern funktioniert und so.
Ich finde die Farbe ja auch schön, aber das sieht aus wie Nudeln.
Und ich frage mich,
wo man wissen soll, wo die Röhre hinkommt. Wo die Post hinkommt, meine ich.
Ist das wie Internet?
Ja.
Warum ist das wie Internet?
Das ist so wie früher gewesen, dass man so etwas geschickt hat.
Und wie geht das mit Internet heute? Auch durch Rohre?
Nein.
Nee, wie geht es da?
Es wird so aus Internet geschickt und dann wird so, man kann man sich also, so beiden sind so am Internet so dran und dann kann man das so aneinander schicken. Und jetzt müssen wir leider los.
Voll cool.
Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Ich frage den Rohrpost-Ingenieur Baruch Gottlieb nochmal, was die Kinder hieran lernen können.
Well, I guess the kids, they can see that there's always a system.
Sie sehen, dass es immer eine Infrastruktur gibt. Es gibt immer Arbeiter im Hintergrund. Es gibt immer eine reale Seite hinter den glitzernden Bildern auf dem Bildschirm. Und das benötigt physische Arbeit und Zusammenarbeit. Die Rohrpost ist also wie ein kleiner Blick hinter den Bildschirm.
Dann muss Gottlieb meine Standardfrage beantworten.
Das Internet lebt in den Computern, die weltweit miteinander verbunden sind. Es ist noch da, aber die meisten Leute kennen es nicht. Das Internet ist tot. Obwohl es das Internet noch gibt, wissen es die meisten Leute nicht. Sie nutzen nur das WWW. Das World Wide Web und die ganzen Web 2.0-Dienste fungieren als zentralisierte Superknoten auf Basis des eigentlichen Internets. Die Menschen erforschen es nicht mehr als Peer-to-Peer oder als gleichberechtigte Netzstruktur. Sie erleben es nur durch diese Dienste. Die sind einfach zu bedienen und bündeln eine Menge Macht und Geld. Sie können auf unsere Daten zugreifen, damit scheffeln sie Geld, machen ihre Investoren glücklich. Und deshalb haben wir hier auch eine sehr zentralisierte Struktur. Es gibt keinen direkten Weg von Endpunkt zu Endpunkt. Jede Kapsel geht hier durch die Mitte. Also können wir immer Kapseln rausnehmen und überwachen. Wir machen das auch zum Spaß. Wir öffnen eine Kapsel, ersetzen die Nachricht mit einem "Sorry, diese Kapsel wurde zensiert" und schicken das dann so weiter.
Sorry, your capsule was censored, you know, and we put it in and we send the capsule along.
Ah!
Kapitel 4. Gordischer Knotenpunkt. Oder Sie dürfen's aber nicht.
So, er fliegt jetzt von Tegel nach Frankfurt. Rückflug am Abend. Was sagt die Kreditkarte? Zwischendrin Mietwagen. Den billigsten. Okay, ich mach jetzt Mittag.
Auch wenn das Internet ohne das Web 2.0 in echt etwas dezentraler angelegt ist als die Künstlerrohrpost, es braucht trotzdem zentrale Knoten. Optisch sind sie unspektakulärer.
Ein fensterloser Flachdachbau in einem Industriegebiet in Frankfurt am Main.
Viele Kollegen waren schon dort und bestaunten die physische Seite des German Commercial Internet Exchange, kurz DKIX.
Der weltweit größte Knotenpunkt im Internet.
An der Decke Neonlicht.
Einer der wichtigsten Datenumschlagplätze des Internets.
Und tausende gelber Glasfaserkabel.
Und er wächst weiter.
Eigentlich waren aber nicht bloß die Radiokollegen schon mal im DKIX, sondern jeder. Nur nicht physisch. Wenn man eine E-Mail von Berlin nach Hamburg schickt, läuft diese womöglich über Frankfurt. Wenn man eine Webseite in den USA aufruft, läuft diese bestimmt über Frankfurt. Als ich mir einen Flug über ein Berliner Reisebüro buche, geht die Buchung über Frankfurt.
Back. So, wo bist du denn, mein Lieber? Ja, wo bist du denn, Moritz?
Herzlich willkommen auf dem Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, meine Damen und Herren.
Ich bin gerade angekommen am Flughafen Frankfurt, Deutschlands größten Drehkreuz für Flugzeuge, dann runtergefahren am Autobahnkreuz Frankfurt-Ost. Dann ist hier aber auch noch der Ostbahnhof und der Osthafen 1, eine Art Industriegebiet mit Autohändlern.
Frankfurt, Osthafen-Gegend. Ups, gar nicht Google-Kalender geguckt.
Straßenbahnen, viel Verkehr vor mir.
Guck an. Was? Der hat echt einen Termin bekommen bei DKIX? Trifft sich mit den Chefs. Boys. Trifft sich echt mit den Chefs. Arnold Nipper und Harald Sumer.
Passt hier irgendwie hin.
Aber ins Rechenzentrum sollte er nicht.
Das DKIX-Verwaltungsgebäude sticht schick aus den Industriegebäuden in der Umgebung heraus. Ich treffe den technischen Leiter Arnold Nipper und den Geschäftsführer Harald Sumer. Im Eingangsbereich des DKIX zeigt ein Bildschirm die aktuelle Datenverkehrsrate an den Knotenpunkten.
Jetzt sind wir bei 1796, mal 20 Gig mehr.
Alle 4 Sekunden ließe sich eine Terabyte-Platte füllen mit dem, was allein durch den Frankfurter Knoten fließt.
Dann von morgens bis abends steigt sie kontinuierlich an.
Aber auch in Hamburg, München und Dubai betreibt das DKIX Austauschpunkte. Ein Verdienst der Pionierarbeit ihrer Macher. Die waren schon aktiv, als viele innerdeutsche Netzverbindungen noch über die USA liefen.
Wenn man eben von dem einen deutschen Netz ins andere deutsche Netz Datenpakete schicken wollte, dann ging das zweimal über den Teich. Nämlich einmal, wenn man das von Deutschland in die Staaten schickte und dann wieder andersrum, dann nach Deutschland.
Heute gibt es in Deutschland einige Knotenpunkte und Kabelbetreiber, die miteinander im Wettbewerb stehen. Der Prozess, wenn zwischen den Netzen des Internets die Abkommen geschlossen werden, wer sich mit wem verbindet, das sogenannte Peering, er ist deshalb auch weniger Hippie als in den Jugendjahren des Netzes.
In der Vergangenheit waren das Techniker. Also das waren Jungs, die einmal die Woche gebadet haben und alle 3 Monate sich vielleicht rasiert haben. Lockere Techies, sehr nette Menschen. In der neueren Zeit stellen wir aber immer mehr fest, dass die Peering-Manager durchaus sich auch als Manager fühlen. Das heißt, da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Anzugträgern, die so eher als Pinguine daherkommen, uniform gekleidet. Und dann hat man natürlich dann auch ein bisschen mehr Bürokratie dahinter, als wenn man so einen flippigen Techie oder Nerd vor sich hat. Aber insgesamt muss man sagen, ist das nicht grundsätzlich so, dass jeder mit jedem peeren möchte, sondern man muss das schon aushandeln mit gerade größeren Anbietern. Und dann ist das mitunter auch ein bürokratischer Aufwand.
Natürlich will ich wissen, wie es dort aussieht, wo die Kabel zusammenlaufen. Wo mich die Telekom nicht in ihre Seekabelendstelle in Norden ließ, mit dem Verweis auf den Überwachungsskandal, zeigte sich das DKIX offen für ein Interview. Allerdings nur hier im Verwaltungsgebäude.
Wollen Sie mir sagen, warum?
Wir sind derzeit am Umbauen.
Wie sieht so ein Besuch normalerweise von einem Journalisten aus? Wenn da jetzt gerade kein Umbau wäre, wenn Sie mich da hätten durchführen können, was hätten Sie mir dann gezeigt? Worüber hätte ich gestaunt?
Ja, ich weiß nicht, worüber Sie gestaunt hätten. Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie schon etliche Rechenzentren gesehen hätten, hätten Sie gesagt, ha, das sieht aus wie was ich schon gesehen habe. Sie kommen typischerweise, ans Gelände rein. Das Gelände ist halt mit einem Zaun umgeben. Da sind jede Menge Kameras. Sie müssen sich erstmal identifizieren und authentifizieren, dass Sie auch Zugangsberechtigung zu dem Gelände haben. Sie fahren so aufs Gelände, melden sich dann nochmal an, müssen sich da auch nochmal ausweisen. Es wird gegengecheckt. Ich habe Sie vorher angemeldet auch, dass Sie wirklich derjenige sind, für den Sie sich auch ausgeben. Und dann gehen wir in eines der Gebäude, in dem eben unsere Hardware untergebracht ist. Und wenn man in dieses Gebäude geht, dann muss man auch durch eine Sicherheitsprozedur gewöhnlicherweise nochmal durch. Wenn wir mit Besuchern kommen, ist das immer ein vereinfachtes Verfahren, aber typischerweise ist, dass sie sich durch Fingerabdruck oder sonst wie durch eine zusätzliche Karte identifizieren und dann eben Zugang zu dem Raum bekommen, wo sie dann auch ihr eigenes Equipment untergebracht haben. Und dann macht man die sogenannte Suite auf. Das ist wieder so ein großer Stahlkäfig, es ist laut in dem Raum drin. Durch die Klimaanlagen und durch die Lüfter, die in den Geräten halt arbeiten, ist wirklich ein Mordslärm. Kühl ist es auch noch, weil die Rechner eben auf einer bestimmten Betriebstemperatur gehalten werden müssen. Ja, und dann kommt man da rein, sieht spezielle Computer, die eben für die Verarbeitung der Signale zuständig sind. Es blinkt, man sieht jede Menge Leitungen. That's it.
Auch fragen die Besucher, wo sind denn hier die Server?
Die beiden Knotenpunktwärter erklären routiniert die Funktionsweise ihres Babys. Dabei scheinen wir alle auf ein bestimmtes Gesprächsthema nur zu warten.
Eine Verbindung von einem Port A auf einen beliebigen Port B her und leiten die Daten einfach nur durch.
Warum kann der BND da nicht abhören?
Warum der BND da nicht abhören? Fragen Sie ihn.
Das heißt, zu der Tatsache, dass anscheinend 5-20% beim BND abgehört werden dürfen, rechtlich, können Sie mir nicht sagen.
Und das stimmt so, das steht ja in den Gesetzen drin. Also das ist ja eindeutig so beschrieben. Dazu kann ich schon was sagen. Das darf der BND darf bis zu 20% des Auslandsverkehrs abheben. Das ist nicht geheim.
Wie funktioniert das?
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich könnte sagen, wie das funktionieren könnte. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das machen kann, ja? Wie man Daten ausleitet.
Was sind denn so gängige Verfahren, wie man Daten ausleiten würde, wenn man das machen würde?
Man kann das zum Beispiel machen, indem man das Kabel anzapft und aufsplittet. Das ist dann, da geht man direkt ans Kabel dran und macht dann einen sogenannten Y-Kabel und leitet dann einmal die Daten dahin und dann dahin.
Gängiges Verfahren.
Gängiges Verfahren, ja.
Passiert das an DKIX?
Dazu kann ich nichts sagen.
Vielleicht sind das genau die Daten, die der BND wiederum an die US-Kollegen von der NSA weitergibt. Jedenfalls dürfen Telekommunikationsdienstleister wie Arnold Nipper nicht darüber reden.
Exactly, dude. Gesetz zur Beschränkung des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses, Paragraph 17. Wird die Telekommunikation nach diesem Gesetz überwacht, darf diese Tatsache von Personen, die Telekommunikationsdienste erbringen oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirken, anderen nicht mitgeteilt werden. Paragraph 18. Mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen Paragraph 17 eine Mitteilung macht.
Ich bedauere etwas, die beiden Herren an den Rande der Gefängnistüre befragt zu haben. Bei der Frage, wie denn die NSA direkt Daten abzapfen könnte in Frankfurt, wird das Gespräch wieder lockerer. Dass die NSA im DKIX sitzt, halten die Macher nämlich für ausgeschlossen. Aber
man könnte hier vorne auf der Hanauer Landstraße einen Kanaldeckel aufmachen und da werden Sie sehen, da liegen bündelweise Glasfasern. Denkbar ist es.
Die Daten zwischen den 7 Frankfurter DKIX-Knoten wandern unverschlüsselt durch die Stadt. Aber so einfach wäre es dennoch nicht.
Erstmal müsste er das richtige Kabel finden und das liegt ja auch nicht so als dünnes Glasfaser drin, sondern das ist dann wird zusammengebündelt in typischerweise so ungefähr 200 Glasfaserpärchen liegen dann da drin. Da müsste er das richtige finden und damit ist ihm ja auch noch nicht weiter gedient. Ja, das ist ja nicht so, wie wenn dann ein Zapfhahn drin ist, dass er dann aufmachen kann und da laufen dann gleich die Daten rauf, sondern er müsste das Glasfaser dann abisolieren, um wirklich an den inneren Kern zu kommen. wo die Daten dann rauslaufen.
Vielleicht werden die Daten aber doch abgefangen. Nicht in, sondern am Rande von einem der 7D-Keks-Rechenzentren. Die werden betrieben von unterschiedlichen Firmen aus unterschiedlichen Ländern. Würde ein in den USA ansässiger Rechenzentrumsbetreiber wie etwa der Weltkonzern Level 3 eine geheime Anordnung erhalten, den Datenverkehr mitzuschneiden, käme es im Stillen zu internationalen Gesetzeskonflikten.
Warum sollte die NSA heute nicht in Frankfurt überwachen?
Weil sie es nicht dürfen, ganz einfach. Ob sie es tun, weiß ich nicht. Sie dürfen es aber nicht.
Auch ohne eine Führung will ich einmal nachsehen gehen. Die Postadressen der DKIX-Rechenzentren stehen nicht auf der Webseite, aber bei Wikipedia. DKIX 1 ist fast im gleichen Industriegebiet.
Straße, danach rechts abbiegen auf Hanauer Landstraße.
Wieder durch das Industriegebiet mit Autohäusern, einem Autobahnkreuz, Trucks, einem Hafen, einer Straßenbahn, vielen Stromleitungen, Speditionen.
Nach 600 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Das ist also ziemlich nah. Hallo.
Ich halte beim Drive-In von einem Fastfood-Laden ganz in der Nähe vom Rechenzentrum.
Hallo? Kentucky Fried Chicken, direkt neben den D-Kicks in der Hanauer Landstraße, da kann ich zuhören. Bestellt sich was am Drive-In.
Hallo.
Willkommen, Mikey. Ihre Bestellung bitte. Klein, groß, mittel.
Mittel.
Kommt noch was dazu?
Das ist alles. Ich habe aber noch eine Frage.
Ja?
Ist bei Ihnen das, wissen Sie, ob hier das Internet ist? Also so nebendran?
Wie?
Ist nebendran so ein Internetknoten?
Internet?
Ja.
Die Dame am Drive-In-Schalter kann mir nicht weiterhelfen. Aber Satellitenfotos auf dem Handy. Der Ort, wo das Netz lebt, ist dann rasant unspektakulär. Eine Art Fabrikhalle auf einem Gewerbegelände, fest umzäunt.
Er bewegt sich zum Rechenzentrum. Die wird betrieben von der Firma Indexion, holländische Firma.
Oben auf den Dächern stehen solche Kühlgeräte, an denen man Rechenzentren leicht auf Satellitenbildern erkennt. Ich steige aus.
Hier sind die Überwachungskameras, die sich nicht gedreht haben, um mich zu filmen. Und ich habe hier im Boden eine kleine...
Ach, ist ja bloß eine Kabelbaustelle.
Baustelle entdeckt, in der ganz gut ziemlich viele Kabel laufen. Achtung, Stromkabel steht da. Lebensgefahr.
Falscher Pfad, Metzi, aber ich rufe trotzdem mal die Security.
Ja?
Wartgelände gemacht haben?
Ja? Ja, ich weiß, dass hier der größte Internetknoten der Welt ist. Mhm. Und das interessiert mich halt.
Okay, kein Problem.
Von außen darf ich ja fotografieren, ich komme ja nicht rein. Das ist ja nicht verboten.
Ich gebe das gerade mal weiter an die Zentrale. Und dann, ja? Wenn Sie mir eine Visitenkarte geben, gebe ich die an den PR-Manager von hier weiter.
Der PR-Manager ruft nie zurück. Frankfurt bleibt ein Ort, den ich lieber virtuell besuche. Kapitel 5. Kritische Infrastruktur. Oder wenn bei Kalifornien das Kabel im Meer.
Flugers Datenauskunft. Metz ist eingeflogen in die USA via London Heathrow, British Airways, Menü vegetarisch. Mietwagen in Los Angeles, zweiter eingetragener Fahrer, Henrik Moltke. Netaktivist, nennt sich Journalist, stammt aus Dänemark.
Mit Kollege Henrik vom dänischen Radio fahre ich zum kalifornischen Küstenort San Luis Obispo, ziemlich in der Mitte am Highway zwischen Los Angeles und San Francisco. Es ist schon Abend. Die Kleinstadt hat gut 45.000 Einwohner, ein Drittel sind Studenten an der Technischen Universität. Sie haben offenbar was zu feiern.
Hotelbuchung in San Luis Obispo. Da befindet sich kritische Infrastruktur. Ich habe gleich Feierabend.
Das Tourismusbüro nennt San Luis Obispo den happiest place in Amerika. Besonders wegen der berühmten Bubblegum Alley, eine 20 Meter lange Gasse, an deren Wänden hinterlassen Menschen seit einem halben Jahrhundert ihre Kaugummis. Dass in San Luis Obispo Internetkabel im Meer versinken, scheint aber kaum einen zu interessieren. Dabei landen hier die meisten Tiefseekabel der ganzen US-Westküste. Über das WLAN des Motels recherchiere ich nachts die genauen Wege und Stationen der Tiefseekabel. Die Whistleblower-Website Kryptum hat Detailinformationen über Kabelverläufe und Topografien. Draußen rauscht der Highway. Publicintelligence.com hat vertrauliche Dokumente vom Heimatschutzministerium geleakt, in denen es um solche Kabel geht.
Unterwasserkabel bilden das Grundgerüst der internationalen Sprach- und Datenkommunikation.
Das internationale Bankgeschäft, Finanzen und der Handel sind in hohem Maße abhängig von diesen Kabeln.
Draußen Schritte. Überwacht die Homeland Security meine Recherchen? Kritische Infrastruktur. Kommt gleich die Einsatztruppe?
Schlaf gut, Metzi. Träum von uns. Dann bleibst du brav. Dann bräuchten wir dich gar nicht überwachen.
Am nächsten Tag fahren wir zur San Luis Obispo Cable Landing Station. In der weiten Landschaft grasen Viehherden, am Himmel kreisen Adler, hinter den Hügeln liegt der Pazifik. Die Landschaft ist kitschiger als der Desktop-Hintergrund von Windows 95. So beautiful. Die schnurgerade Landstraße verlässt eine kleine Stichstraße. Einfahrt verboten. Wir parken an den Schildern. Für uns Internetpilger hat der Ort eine besondere Mystik, für Passanten offenbar nicht. Wir laufen vorsichtig zu dem fußballfeldgroßen Gelände am Ende der Straße bis zu den Zäunen.
Zweifach umzäunt mit hohen Zäunen, an denen oben Stacheldraht angebracht ist. Es gibt hier sogar eine Panzersperre, die dafür sorgen soll, dass man nicht einfach mit dem Auto darauf zurast und die Zäune durchbricht. Es liegen hier so Wasserschläuche am Boden, alles eigentlich relativ unordentlich und eben sehr viele Zäune, Kameras sind auch auf uns gerichtet. Man braucht eigentlich nur darauf zu warten, dass jemand auf uns zukommt. Und an einer Fahne, an einem Fahnenmast, an dem gerade keine Fahne angebracht ist, klappert der Wind. Am Himmel immer noch Adler, die amerikanischen Wappentiere, die hier rumfliegen. Das ist ein eigenartiger Ort, weil hier auch wirklich kein einziger Mensch zu sehen ist. Es ist hier nur in der Mitte dieses zweifach eingezäunten Feldes ein kleines Haus. Eine kleine Hütte, auf der steht AT&T drauf. Und hier so eine Art Telefonstation. Sonst ist hier einfach nichts. Push to call, Front Gate A. Vielleicht sollten wir da mal anrufen.
Obwohl mich mein Kollege verrückt nennt, die vorauseilende Angst von gestern Nacht ist geschwunden. Ich drücke die Anruftaste. Vielleicht können wir ja rein.
AT&T Frank here, how can I help you?
Hello, this is Moritz and Henrik. We're two journalists and poets. We want to know where the internet is. Is it in here?
No, I'm afraid not.
Why?
Oh, no, this is actually a secure AT&T location. We can't really have you come in here.
Yeah, but so could you come out?
No, I'm sorry, I cannot come out.
Okay, are you there at all or are you somewhere else?
I'm at the station here, but I can't divulge anything. Good luck to you, gentlemen.
Gut gemacht, Frank. Gratuliere. Hast dich angehört wie... Ja, aus dir wird nochmal was. Wir sehen uns später auf dem Bier, ja?
Wir fahren weiter zum Strand. Hier irgendwo am Cable Landing Beach müssen die Tiefseekabel nach Asien versinken. Durch die Dünen laufen schmale Sandwege herunter zum Pazifik. Neben dem Bloody Nose Trail geht der Cable Trail, der Kabelwanderweg.
Wir laufen gerade auf dem Internet, weil dieser Weg hier, der wurde richtig ausgehoben und der Sand ist hier so locker. Und Cable Trail würde da eigentlich Sinn machen.
Kabel im Sand, das ist wie eine Nadel im Heu. Armdicke Meerespflanzen, die Kabeln ähneln, finden wir. Das Meeresrauschen wirkt uns wie ein Datenfluss. Wir finden ein paar von der Seeluft verblichene Holzpfosten mit der Aufschrift von Telco-Firmen und laufen dann zurück. Ein Toilettenhäuschen am Parkplatz vom Cable Beach kommt uns seltsam vor. Es brummt von innen. Auf dem Dach sitzt eine Satellitenschüssel und eine Überwachungskamera. Die zeigt auf mehrere Gullideckel auf dem Parkplatz. Hier muss es sein.
Da steht drauf AT&T. Auf dem anderen steht nichts. Und die sehen sehr gut versiegelt aus und auch so, als würden sie nicht besonders auch aufgemacht werden. Man kann mit seinem Auto drüber parken, man kann auch drauf rumspringen. Es ist so, als wäre das hier so ein Surfbrett und ich surfe auf dem Internet. Dabei stehe ich nur auf einem Gullideckel. Auf einem Parkplatz irgendwo zwischen San Francisco und L.A. Aber hier gehen die großen, dicken Internetkabel rüber nach Asien.
Oh, wie kann man denn hier einen neuen Vermerk anlegen? Surfen auf dem Gullideckel. Metz spinnt. Der ist internetkrank. Wallfahrt zum Internet? Bin ich bescheuert? Nerd-Religion? Ich hab echt keinen Bock mehr. Kann ich nicht mal einen echten Terroristen kriegen? Weil es die gibt.
I'm only here tonight because a guy called in sick.
Beim Losfahren begegnen wir einem Ranger. Fließt hier die Internetverbindung nach Asien? Er will nichts wissen. Ist hier nur zur Vertretung. Wir fachsimpeln über Kabel. Am Ende gesteht er:
I threw that out there. I can't tell you anything because that's what they told me. You know, more joking than anything. But we know. I mean, you found it. That's where it is. That's what I was told. That's where it comes, right there. And he showed me the cameras, showed me the little building, showed me the manhole covers. So you found the right spot. Where it goes from here, I have no idea.
Mit dem feierlichen Gefühl, nicht ganz erfolglos nach Kabeln gesucht zu haben, verlassen wir San Luis Obispo. Auf dem Weg nach San Francisco halten wir beim Last Stage West Barbecue, ein Grillhaus in einer Scheune irgendwo im Wald. Der bärtige Country-Musiker Banger Dan sitzt auf der Bühne. Er spielt für zwei einsame Gäste. Aber er streamt das Video ins Netz.
Get on my lists, Facebook, Reverb Nation, whatever. Get on them all.
Das potenzielle Publikum auf der ganzen Welt genügt ihm als Ansporn. Das Netz gibt ihm und uns ein großes Gefühl. Wir teilen etwas. Wir teilen Möglichkeiten in einem Raum namens Cyberspace.
With a number for my name, the warden said as he slammed the door, you gambled your last game. Gambled your last game, gambled your last game. I am a roving gambler, rambled all around. Wherever I meet with a deck of cards, I lay my money down.
Kapitel 6, Cyberspace, oder We Lost a War with Cats.
Mads per Twitter verabredet mit John Perry Barlow, Netzaktivist, Freund von John F. Kennedy Jr., Mitglied der Electronic Frontier Foundation, Member of Internet Hall of Fame. Das Treffen mit Mads beim ersten Lauf gescheitert, Barlow muss ins Krankenhaus, Probleme mit dem Herzen, naja, ist ja schon 65, aber scheint ein Hauling zu sein.
Der Großvater der Netzaktivisten, John Perry Barlow, residiert in einem Haus im Grünen, nördlich von San Francisco. Friedlich ist es hier. Der Netzaktivist thront an einem Laptop. Ab und zu kommt seine Freundin, die seine Enkelin sein könnte, und horcht an Barlows gerade erst genesenem Herzen.
The Internet seems to live in my heart. That's one place it lives. The Internet lives less in its hardware than it does in its genetic code, which is TCP/IP.
Das Internet lebt über seine Protokolle. Weniger in seiner Hardware als in seinem genetischen Code, dem TCP/IP und seinen Transportformen. Die Brillanz des Designs liegt darin, dass es keine Intelligenz im Zentrum gibt. Das Internet lebt in den Randzonen und in der Verbindung zwischen Geist, Fingern, Tastatur, dem Router da drüben und deinem Mobiltelefon.
An den Strand von San Luis Obispo und an andere Kabelendstellen ist Barlow auch schon gereist. Die Sicherheitsvorkehrungen hält er für richtig.
Das Internet ist verletzlich. Früher gab es die Idee, dass die vielen Wege, ein Datenpaket von A nach B zu schicken, das Netz stabiler machen könnten. Heute stimmt das leider immer weniger, weil große Telekommunikationsfirmen die Langstreckenübertragung übernommen haben. Die haben eine ganz andere Vorstellung von der richtigen Architektur. Die wollen Kosten sparen und keine doppelten Wege. Deshalb ist das Netz heute verletzlicher als früher.
Different sense of proper architecture. They don't like that duplication. And so it's more vulnerable, I think, than it was.
Die physische Seite des Netzes ist wichtig, meint er.
I'll tell you why. Because
Wir müssen verstehen, dass das Internet eine physische Existenz hat. Es ist wie unser Geist, es braucht einen Körper. Dort, wo sich der Körper des Internets befindet, können die alten Mächte seinen Geist angreifen. Ohne den Körper kann der Geist nicht funktionieren, man muss ihn also fit halten. Es gibt viele Sachen, die man dem Körper antun kann, um den Geist zu zerstören.
Cyberspace. Vielleicht ist das, wo das Internet lebt?
When I first started using cyberspace as a I wanted to call it something so that it would have a because I felt.
Als ich zum ersten Mal dort war, kam es mir wie ein Ort vor, ein sozialer Raum, obwohl sich dort gar nicht so viele Menschen aufhielten. Ich wollte, dass die Menschen in diesem Raum einen Namen dafür haben, eine politische Identität. Ich erwägte Begriffe wie Datasphere und Infospace. Aber dann fiel mir das Buch von Bill Gibson ein. Und obwohl der Cyberspace, den er in Neuromancer schildert, etwas ziemlich anderes ist, gefiel mir der Klang des Wortes. Also nannte ich den Raum Cyberspace. Und wenn Leute fragten, was das sein solle, dann sagte ich, das ist, wenn du am Telefon bist. Das ist da, wo dein Geld ist. Das genügte meistens, um Leute zum Nachdenken zu bringen, über diese immaterielle, aber gleichzeitig bewohnbare Welt.
Inhabitable environment.
Und dann kommt der Moment, wo ich John Perry Barlow bitte, seine Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace zu rezitieren. Sie ist 17 Jahre alt. Aber die ersten Zeilen kann noch auswendig.
Governments of the industrial world, ye weary giants of flesh and steel. Yeah, that was a good start anyway.
Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl. Ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen.
Der Besuch bei Barlow liegt ein halbes Jahr vor den Internetüberwachungsenthüllungen des Edward Snowden. Aber es scheint, als wäre die Unabhängigkeitserklärung gegen diese Überwachung geschrieben. Als Barlow das Manifest verfasste, wollte die US-Regierung unter anderem Kraftausdrücke im Netz verbieten.
It was US law.
Im Telecommunications Act von 1996 ging es auch um Online-Anstand. Es sollte ein Verbrechen werden, im Internet Worte wie Fuck zu sagen. Ganz anders als in der Cafeteria des US-Senats, wo das dauernd zu hören war.
Früher hieß das Pamphlet, heute Rant.
Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht mehr. Wir besitzen keine gewählte Regierung und wir werden wohl auch nie eine bekommen. Und so wende ich mich mit keiner größeren Autorität an euch als der, mit der die Freiheit selber spricht. Ich erkläre den globalen sozialen Raum, den wir errichten, als gänzlich unabhängig von der Tyrannei, die ihr über uns auszuüben anstrebt. Ihr habt hier kein moralisches Recht zu regieren, noch besitzt ihr Methoden, es zu erzwingen, die wir zu befürchten hätten. Regierungen leiten ihre gerechte Macht von der Zustimmung der Regierten ab. Unsere habt ihr nicht erbeten, geschweige denn erhalten. Wir haben euch nicht eingeladen. Ihr kennt weder uns noch unsere Welt. Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, ihr könntet ihn gestalten, als wäre er ein öffentliches Projekt. Ihr könnt es nicht. Der Cyberspace ist ein natürliches Gebilde und wächst durch unsere kollektiven Handlungen.
Heute darf man im Netz zwar fluchen, so viel man will, aber die NSA schließt Mail-Verschlüsselungsangebote, die sie nicht einsehen kann. Barlows Cyberspace verblasst zur naiven Utopie. Dafür reden wir zum Schluss endlich über Katzen. Eigentlich ja das Wichtigste im ganzen Internet.
The cute cat. Aspect of the internet is actually a lot more important than you might think.
Das mit den niedlichen Katzen im Netz ist tatsächlich viel wichtiger, als man denkt. Was die Leute mit einer süßen Katze mitteilen, das sind ihre Gefühle. Und darum geht es oft im Netz. Die Menschen denken darüber nicht nach, aber was sie den anderen sagen wollen, ist, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Wie niedlich ihre Katze ist.
What's the most cute cat video you know?
There's this cat in Japan named Maru.
In Japan gibt's eine Katze namens Maru, die mag ich wirklich.
A cute cat picture that I sent off the other day.
Der bärbeißige Netzaktivist, der Verteidiger des Cyberspace, er zeigt mir niedliche Katzenfotos. Habe ich damit endlich gefunden, wo das Internet lebt?
See that?
You've got two cats here.
Yeah, yeah.
It's from shot from the top. She's they're lying somewhere.
Uh-huh. They're in that chair over there.
First, it's hard to...
Aren't they funny?
How many likes have you got?
Oh, gosh, 93.
Breitband im Deutschlandradio Kultur hörten Sie heute Wo das Internet lebt, eine Sendung von Moritz Metz. Redaktion Jana Wuttke, Produktion und Regie Moritz Metz im Radiobüro. Musikkomposition Heavy Listening Karl Schilde und Anselm Nehls. Es sprachen Bettina Wieler, Bettina Konradi, Julia Eickmann, Hannes Wegener, Christian Grasse und der Autor. Deutschlandradio Kultur in Zusammenarbeit mit Arte Future 2013. Nachhören können Sie dieses Feature auf breitband.deradio.de. Multimedia-Slides finden Sie auf future.arte.de. Und den zweiten Teil unseres Sommerfeatures von Moritz Metz, Wo das Internet lebt, hören Sie in der kommenden Woche am Samstag um 14.05 Uhr hier im Deutschlandradio Kultur.
Ja, drehst du, wo das Internet
gehört das Ganze, was du da gerade aufnimmst, dir? Ich finde es richtig interessant und die Mühe hat sich wahrscheinlich auch gelohnt.
Viel Spaß damit, Moritz. Tschüss.